Funpod.
Der sonnige Podcast.
Herzlich willkommen zur 162. Episode von Funpod, sagt Marc. Auf der letzten Veranstaltung des Wilcher Bienenzuchtvereins, siehe auch Folge 94 von Funpod, traf ich Christoph Töller. Er interessierte sich als Vorsitzender des Vereins Naturaliengemeinschaft Niederrhein für die Bienenhaltung. Den Kontakt habe ich genutzt, um ihr mehr über die Idee des Vereins schildern zu lassen. In den nächsten 25 Minuten erklärt euch Christoph die Zielsetzung des Vereins, die Wertschätzung von Lebensmitteln und die Idee geschlossener Kreisläufe.
Ja, ich heiße Christoph Töller und vertrete die Naturaliengemeinschaft Niederrhein e.V. Aktuell hoffentlich noch sehr kleiner Verein. Wir haben uns am 3. Oktober im Jahr 2013 gegründet, um Pflanzen- und Tierzucht zu betreiben und auch Umweltschutz. Das sind die Satzungsziele. Die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir einen geschlossenen Hofkreislauf probieren wollen aufzustellen. Wenn man sich ein bisschen mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigt, stellt man fest, dass es so den eigentlichen Bilderbuch-Landwirtschaftsbetrieb, wie wir den vielleicht noch irgendwie so aus dem Bilderbuch kennen oder aus der Kindheit vielleicht noch Betriebe kennt, die gibt es so gar nicht mehr. Die Betriebe sind spezialisiert. Das geht sogar so weit, dass selbst wenn ich mich auf Schweinehaltung spezialisiere, dass ich auch nur einen Ausschnitt von mache, entweder nur die Zucht oder nur die Mast oder solche Dinge. Und wenn man sich mit Lebensmittel und Lebensmittelqualität beschäftigt, dann kommt man darauf, dass das problematisch sein kann, wenn ich das mal so relativ ausdrücken soll. Und da war halt der Wunsch, eben andere Lebensmittel zu bekommen, die auch ästhetischen oder ja ethischen Gesichtspunkten genügend tun. Und dass der Kunde König ist, stimmt leider nicht immer überall. Und wenn man sich genügend mal damit beschäftigt hat und einfach merkt, da gibt's nicht das, was wir uns vorstellen, dann kam halt irgendwann die Idee auf, na, dann machen wir es halt selbst. Ja, und so ist der Verein entstanden.
Wie viele Gründungsmitglieder wart ihr und wie viele seid ihr heute?
Also Gründungsmitglieder waren mal ziemlich exakt 7, sind zwischendurch mal auf 9 und jetzt leider wieder auf 8. Das, wie das so ist in einem Verein, da gibt's Leute, die wegziehen und dazukommen. Ja, und hoffen vor allem noch auf ein paar mehr Mitglieder.
Was macht ihr denn genau?
Also momentan haben wir erstmal klein angefangen. Die Ursprungsidee war, als wir uns zusammengesetzt haben und gegründet haben, dass wir relativ schnell eine recht große Ackerfläche kriegen. Wir haben mal so ein paar Kalkulationen angestellt und der Klassiker, die solidarischen Landwirtschaften, die es schaffen, so eine Gemeinschaft zu ernähren, die liegen so meistens so um 50 Mitglieder plus minus. Also das ist zumindest die Menge an Mitgliedern, die es möglich machen, einen Vollzeitbauern zu finanzieren und eben das, was man an Fläche und sonstigen Betriebsmitteln hat, zu finanzieren. Das war so die Ursprungsidee. Nur leider wohnen wir hier in Willich, das heißt linksrheinisch, und hier ist es außerordentlich schwierig, an landwirtschaftliche Flächen zu kommen. Wir sind hier in einem Bereich, wo wir vom Wetter relativ verwöhnt sind, auch wenn wir das bei dem Regen, den wir da heute draußen haben, nicht glauben mögen. Aber es ist ein sehr mildes Klima und gute Böden. Und deswegen reißen sich hier die Bauern gerade für Sonderkulturen, Spargel, Erdbeeren, alles, was man so hat, Gemüseanbau, das funktioniert ja alles ganz prima. Bei gleichzeitig zunehmendem Flächendruck, hier wird mehr Fläche versiegelt, Neubaugebiete und so fort. Und von daher schrumpft die Fläche und ja, dass Bauern auch immer mehr Fläche haben wollen, um größere Betriebe zu haben, um effizienter arbeiten zu können, um höhere Gewinne zu erzielen, das ist so dieses der Teufelskreislauf, in dem sich so der Standardbauer, glaube ich, befindet.
Ja. Habt ihr euch mal mit anderen Solidaris kurzgeschlossen, wie zum Beispiel mit der Bettina aus Wuppertal, die ja auch, glaube ich, das Prinzip dort aufgebaut hat?
Ja, Wuppertal haben wir noch nicht geguckt, aber wir haben einen Hofen Pente besichtigt. Das ist eine recht große Solawi und da haben wir uns schon informiert. Ja, also klar, das ist mit eines der Dinge, die wir ganz praktisch so im Vereinsleben machen, halt Höfe besichtigen, gucken, wie läuft's da, Ideen sammeln und dann halt eben, so wie es geht, ein paar Sachen umzusetzen.
Das heißt, das Endziel ist quasi eine Solawi mit komplett geschlossenen Kreisläufen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ja, kann man so sagen. Kann man so sagen.
Gut. Jetzt meine Frage, was macht ihr konkret? Hast du noch nicht genug
also,
ausreichend beantwortet?
Kann also, mal das, was vielleicht das Entscheidende ist, wo wir nicht Solawi sind, das ist halt eben die tatsächliche Geschlossenheit, weil auch eine Solawi heißt ja erstmal nur, dass man gemeinschaftlich so einen Bauernhof finanziert und die Leute, die da arbeiten. Bio-Label hast du eben schon mal angesprochen. Da denke ich mal, geht Demeter an vielen Stellen noch einiges über andere Anbauverbände darüber hinaus. Daher kenne ich auch den Ansatz, dass zum Hof eben auch neben den Betreibern alle gehören, die in irgendeiner Art und Weise mit dem Hof verbunden sind, die der Hof ernährt, die auf dem Hof arbeiten. Auf Demeterhöfen findet man auch oft soziale Projekte, wo eben Leute in die Arbeit eingebunden werden, die vielleicht auf diese Art und Weise eine Möglichkeit haben, ein berufliches Auskommen zu finden, was an anderer Stelle so nicht möglich wäre. Und all diese Dinge, finde ich, gehören zu einem geschlossenen Hofkreislauf dazu. Und vor allem eben, ich sagte es ja, wir kümmern uns um Pflanzen und Tierzucht und das heißt, die Pflanzen, die wir anbauen, da lassen wir auch immer ein paar an Samen gehen und nehmen die Samen dann wieder, um den wieder neu ausbringen zu können. Und das wäre was, was selbst ein Standard-Biobauer nicht zwangsweise tun würde. Das heißt, es gibt eben doch immer noch Unterbrechungen in den Hofkreisläufen, wo Sachen ausgesourced werden quasi. Und das wäre das alleroberste Ziel, diese Kreisläufe selbst hinzukriegen. Das heißt, selbst auf den kleinen Flächen, die wir jetzt haben, bemühen wir uns genau das zu tun. Also wenn wir was anbauen, da auch ein paar Pflanzen von weiter zu züchten. Ja.
Das heißt, ihr habt momentan schon eigene Ackerflächen, die ihr bearbeitet.
Genau so ist das.
Und wenn ich bei euch mitmachen möchte, dann ist das auch eine Voraussetzung, dass ich auf dem Acker mitarbeite? Oder Nein. Wie funktioniert es?
Also gibt es drei Möglichkeiten. Erstmal haben wir sowas wie passive Mitglieder. Das heißt, man kann Mitglied sein und an den Treffen teilnehmen, ohne dass man jetzt da eine größere Verpflichtung hat. Das ist möglich. Bei den Solawis hängt das ja immer so ein bisschen an den Ernteerträgen. Wir haben im Prinzip keine Ernteerträge. Also ein bisschen schwieriges Thema, weil das hat was mit Vereinsrecht zu tun. Aber letzten Endes braucht man nicht alles für die Saatgutgewinnung und da bleibt halt eben was übrig und wir brauchen halt eben Leute, die auch sich darum kümmern, die Pflanzen mit anzubauen, zu pflegen, zu wässern, irgendwas. Und da sind die Leute dann, die eine aktive Mitgliedschaft haben, stärker gefordert. Auf Dauer würden wir uns aber halt eben wünschen, dass wir vielleicht eine Größe erreichen, wo sich jemand professionell darum kümmern kann. Denn letzten Endes haben wir gar nicht das ganze Know-how, was dazugehört. Also wir haben schon den Wunsch und den Anspruch, viele Dinge besser zu verstehen. Da kann man, glaube ich, auch das Lebensmittel, was man dann hat, besser wertschätzen, wenn man weiß, was dafür nötig ist, um das so zu erzeugen. Vielleicht bekommt man auch ein besseres Verhältnis zu den Pflanzen und Tieren, mit denen man so umgeht. Wobei, wie gesagt, es wäre dann halt die dritte Variante, dass man quasi auch eine Möglichkeit hat, dann das zu tun, was man tun möchte. Dass es also nicht so ein Zwang ist, jetzt, wenn es Zeit ist, was zu pflanzen, auf den Acker zu gehen. Denn ich denke, wir alle haben noch ein normales Berufsleben und neben dem Engagement und neben dem Idealismus, den wir mitbringen, gibt es halt noch ein paar andere Sachen zu managen und das reibt sich halt auch gelegentlich aneinander.
Du hattest jetzt so ein bisschen die Motivationsgründe erläutert. Gibt es auch andere Ideen, warum Leute bei euch mitmachen? Oder welche Leute machen bei euch mit? Was sind das für Charaktere?
Ja, das ist ganz spannend. Also unsere Kinder kommen aus dem Waldorf-Kindergarten und das ist sehr bioaffin. Da sind auch viele andere Eltern sehr bewusst. Ja, und da haben wir eigentlich gedacht, dass wir so das Standardvereinsmitglied, was so der Bio-Revoluzer ist, das war so unsere Idee. Und das ist tatsächlich überhaupt gar nicht der Fall. Also wir sind ein sehr bunt zusammengesetzter Haufen von Leuten, die sich ja schon immer bewusst ernährt haben, Leute, die so lala, halt ein bisschen mal geschaut haben. Dann haben wir Technikinteressierte. Wir haben Leute, die gerne mit beiden Fingern in der Erde sind. Wir haben Leute, die auch die Verwaltungsseite des Vereins unterstützen. Also es ist eigentlich ein ganz buntes Bild. Und das finde ich sehr schön, weil das diesem Kreislaufgedanken auch sehr nahe kommt. Es geht sich nicht darum, dass wir einen gewissen Typus Mitglied haben wollen, sondern dass es eine Offenheit ist, quasi so Gesellschaft im Kleinen. Das finde ich ganz spannend. Und deswegen bin ich froh, sagen zu können, dass es nicht das typische Vereinsmitglied gibt. Und das finde ich auch wahnsinnig bereichernd. Wir haben zum Beispiel zwei chinesische Mitglieder, die den Verein um viele Ideen bereichern, weil das, was wir anbauen, wird auch gegessen. Und so greift eine Kultur, die Landbaukultur und die Esskultur, ja sehr stark ineinander. Also das, was wir hier auf dem Feld vorfinden, hat ja auch einen kulturellen Hintergrund. Es ist ja kein Zufall, dass wir das essen, was wir essen. Weiß ich nicht, sagen wir mal, die Martinsgans, die kommt hier auf den Tisch, weil wir eben das Martinsfest haben. Und so kommen auch neue Ideen in den Verein, wenn man eben auch Leute mit einer anderen Esskultur im Verein hat. Und Esskultur ist halt eben auch was eine wichtige Motivation für die Gründung des Vereins war, weil es hängt halt eben zusammen. Was ich auf dem Teller haben möchte, muss irgendwie erzeugt werden und umgekehrt. Da haben wir wieder einen Kreislauf.
Wie groß ist denn euer Acker und was baut ihr momentan an?
Unser Acker ist 300 und noch was Quadratmeter, also tatsächlich recht klein, wobei für uns jetzt gerade so das, was wir handeln können, das merken wir gerade jetzt. Wir haben vor 2-3 Wochen sowas in der Richtung Kartoffeln gepflanzt. Gestern haben wir gesät und zwar Pastinaken, Möhren, Zwiebeln. Gesetzt haben wir Gurken, Salat und Chinakohl. Habe ich es vergessen? Nee, ich glaube, es muss es gewesen sein. Das heißt, das Feld ist jetzt knapp zu einem Drittel bestellt. Und da wir momentan von der Größe weder Fleisch noch Fisch sind, bleibt immer noch viel Handarbeit übrig. Das ist so was, was wir uns gestern überlegt haben, wo wir noch mit einer kleinen Motorhacke gefräst haben. Wir haben es auch schon mit dem Traktor gemacht. Das geht dann irgendwie in einer halben Stunde. Da war das Fräseholen mehr Aufwand, als den Acker zu fräsen. Wenn man das von Hand macht, dauert das dann halt eben einen ganzen Tag. Und von der Anordnung des Grundstückes her können wir halt nicht eben alles mit dem Traktor machen. Und dann ja, ist das momentan was, wo wir schon eine Hürde zu nehmen haben. Aber ich kann vielleicht noch was zu dem Anbau sagen, dass der Anbau richtet sich halt eben jetzt nach den Wünschen der Mitglieder. Also schauen mal, wie sich das so ergibt. Ich denke mal, wird ganz spannend zu sehen, was man dann tatsächlich isst, weil bei den Überlegungen, was wir anpflanzen, wenn man da so durchgeht, was so normal auf dem Tisch ist, das einzuschätzen, was man nachher isst, ist, glaube ich, sehr schwierig. Gerade wenn man das halt eben gewohnt ist, ich gehe mal in den Laden und möchte gleich was essen und nehme dann für heute, für die Mahlzeit irgendwas mit und wo habe ich den Appetit drauf, dahin zu kommen, dass man wirklich schon ein Jahr im Voraus plant, was ich dann mal essen möchte, wo ich vielleicht noch gar nicht mal genau weiß, wie die Witterungsbedingungen sind, wann es denn erntbar ist. Das ist schon spannend.
Wobei ich aber auch glaube, dass 300 Quadratmeter die Größe ist, die im Idealfall für eine, glaube ich, eine Vier-Personen-Haushalt ausreichend wäre für eine Vollversorgung.
Wenn ich richtig informiert bin, sollten das mehr so 1000, 1500 Quadratmeter sein, um so eine vierköpfige Familie zu ernähren.
Das möge durchaus sein.
Also es ist halt schwierig. Es gibt auch einen Grevenbruch. Mir fällt nur die Abkürzung ein. RR Hase, der hat auch einen eigenen großen Garten, den er selber hauptsächlich für die Familie bestellt und hat auch einen entsprechenden Blog und viel auf YouTube er hat da Experimente angestellt und sagt, Vollversorgung von seinem Grundstück ist nicht möglich, weil halt ihm vor allem die Tiere fehlen und damit stimmt der Eiweißhaushalt nicht und man kann sich halt eben auch, selbst wenn man 10 Tonnen Salat hat, da kann man sich nicht von ernähren, das tut man auch nicht. Dann halt liegen dann doch eben andere Sachen noch auf dem Teller und so Sachen wie Getreide ist so in der Bestellung per Hand sehr schwierig. Getreide ist sehr anfällig für Fusarien, also Pilze. Und das Getreide dann so zu handeln, aufzubereiten, dass dann nachher wirklich ein gesundes Lebensmittel dabei rumkommt, was man zu Brotweizen verarbeiten kann oder also eben zu Mehl verarbeiten kann, das ist schon eine ganz andere Nummer. Das, finde ich, ist auch das Spannende an dem, was wir so tun, eben diese Haken und Ösen rauszufinden. Weil normalerweise würde man sagen, okay, dann mache ich mir halt einen Garten, irgendwie ein Feld von, weiß ich nicht, 100 Quadratmetern Weizen. Und es fängt dann schon bei der Ernte an zu gucken, wie man es denn runterkriegt. Also wenn es ein Feld ist, einen kleinen Mähdrescher, kriegt man bei eBay für kleines Geld ersteigert. Aber wenn man da von Hand reingeht, ja, da haben wir noch Uroma, die uns noch ein paar Tipps gibt, wie man es früher so gemacht hat. Mal eben noch eine Garbe binden und die aufstellen und so. Wobei da scheitert es zum Teil auch daran, Equipment. Also früher hat man halt eben das Getreide mit einer Sense geerntet, aber die Sense hatte so einen speziellen Bügel da dran. Wenn man dadurch das Getreide gesenst hat, konnte man das, also der erfahrene Sensor, schön in Streifen ablegen. Und ja, es gibt noch Sensen. Aber Sense ist nicht gleich Sense, die unterscheiden sich sehr stark und eben solche kleinen Bügelchen machen dann halt den Unterschied. Da gibt es auch in Grevenbroich noch ein Bauernhofmuseum, ich komme gerade nicht auf den Namen, die haben auch eine Geflügelzucht, die ausstellen und da eben noch eine große Halle dabei mit alten landwirtschaftlichen Geräten und die betreut jemand, der so nett war, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, solche alten Techniken noch mal ein bisschen zu erklären, weil das ist genau das, was man dann braucht, wenn man irgendwie so noch in diesem Handbetrieb ist. Wobei das jetzt halt eben auch ein Zwischenstadium ist. Also auf Dauer, denke ich mal, kommt man nicht umhin, auch ein paar größere Geräte zum Einsatz zu bringen. Wir hatten schon mal über Pferde nachgedacht, aber das ist dann halt eben auch sehr aufwendig. Die Pferde müssen gepflegt werden, die brauchen Ställe und wäre traumhaft, wenn das möglich wäre, aber auch da solche Pferde werden zwar noch gezüchtet, aber nicht mehr eingesetzt. Und wenn man Pferde einspannt und zur Arbeit benutzt, Pferde sind Fluchttiere, die haben Angst, die muss man an das Werkzeug gewöhnen. Und früher war es einfach üblich, dass der Bauer irgendwie das junge Fohlen dem Arbeitspferd mit angespannt hat, damit es sich an die Geräusche und alles gewöhnen kann. Und dann konnte man, wenn das entsprechend erwachsen war, zur Arbeit einsetzen, gar kein Problem. Und heute muss man erst mit viel Zeitaufwand so ein Tier wieder an diese Arbeitsgeräte gewöhnen. Das ist also eben nicht mal eben gemacht. Aber ja, so kommen ganz viele Ideen. Ich denke, bei manchen Dingen ergibt sich dann auch einfach irgendwann mal eine Realisierungsmöglichkeit vom einen oder vom anderen. Und manche Dinge lässt man dann vielleicht auch besser sein. Das ist vielleicht auch irgendwie so eine spannende Geschichte. Dadurch, dass wir eben keine Solawi sind, haben wir eben auch viel Freiraum, mal ein paar Sachen auszuprobieren und vielleicht auch mal festzustellen, das unter den gegebenen Bedingungen, was nicht umsetzbar ist. Da war eine so eine Geschichte, also es gibt ja aus der Permakultur den Australier, Name habe ich nicht parat, also das ist der, wenn man nach Permakultur guckt, den man dann findet, der die Gewächshäuser geplant hat, wo auf der einen Hälfte die Hühner sind und auf der anderen Seite quasi der Salat gedeiht, weil die Hühner das Gewächshaus wärmen. Wir kommen eher so aus der Fukuoka-Ecke. Ein Japaner, der die, ja, wenn ich das richtig sage, Nichtstun-Landwirtschaft entwickelt hat, wobei Nichtstun jetzt nicht heißt, faul die Däumchen drehen, sondern zu überlegen, welche Bearbeitungsmethoden sind tatsächlich zwingend nötig. Fand ich ganz spannend, stand mal in dem westfälischen Bauernblättchen drin, dass man da jetzt in Hanglagen tatsächlich nach der Maisernte aufs Pflügen verzichtet, weil, oh Wunder, wenn man die Stümpfe vom Mais mit den Wurzeln im Boden lässt, die sichern den Boden und deswegen wird da direkt quasi eingesät und das sind Sachen, die sind ja schon recht alt, wobei findige Landmaschinenhändler wissen, ihre Produkte gut zu verkaufen. Aber da kam halt eben schon der Fukuoka darauf, dass man sich viel davon sparen kann. Und da haben wir auch so einiges rumexperimentiert, wobei an manchen Stellen kommt man da einfach an die Grenzen des individuell Umsetzbaren ran. Und das so auszutarieren, was ist möglich, was ist nicht möglich, oder sagen wir mal vorsichtiger, was ist uns nicht möglich. Mag ja sein, dass das an einer anderen Stelle unter anderen Bedingungen gut funktioniert, aber bei uns passt es gerade unter den gegebenen Dingen nicht. Und das auszutarieren, finde ich wahnsinnig spannend.
Ich habe so eine Idee für euch, oder vielleicht habt ihr auch schon mal drüber nachgedacht, ob ihr einfach mal so eine Parzelle von vielleicht meine Ernte oder Ähnliches nehmen wollt. Ich weiß nicht, ob du das Prinzip kennst, dass halt ich nehme einen großen Acker, bestelle den halt zeilenweise und vermiete ihn dann spaltenweise quasi, um die unterschiedlichen Produkte im Laufe des Jahres dann von den Pächtern ernten zu lassen.
Ja, nee. Also, zum einen habe ich so das individuelle Gefühl, dass es sich da um ein Geschäftskonzept geht, was ich respektiere. Man muss sein Geld auch mit irgendwas verdienen. Uns geht es aber nicht so sehr um ein Geschäftsmodell, dass wir Acker verpachten und damit irgendwelche Einnahmen haben. Und zum anderen erzeugt es genau das Problem, was ich eben sagte. Man ist dann eben in der händischen Bearbeitung. Und wenn ich mich wirklich ernähren will, dann macht händische Bearbeitung ab einem gewissen Punkt keinen Sinn mehr. Ich kann ganz schlecht meinen kompletten Essensbedarf mit Eigenhänderarbeit, ohne Maschinen, ohne irgendwas erwirtschaften. Also zumindest nicht, wenn ich normal berufstätig bin. Und vielleicht gibt es sogar noch den einen oder anderen, der neben dem Verein noch ein anderes Hobby hat. Also ich denke mal, das Leben ist ja vielfältig und ich bin sehr gerne auf dem Acker. Ich möchte aber nicht, dass der Zwang entsteht, dass ich irgendwann mal gegen meinen Willen auf dem Acker stehe. Also dafür müsste viel passieren, dafür bin ich dazu gerne. Aber ich denke, es sollte auch lebbar sein. Und das ist halt eben auch ein Stück, weil, naja, also man erwischt sich dann doch dabei. Man sieht die Filme und weiß, was los ist. Not Just Honey und weiß ich nicht, was ist da alles. Planet Plastic, was man so sieht, wo man dann selber auch schockiert ist und erwischt sich dann doch wieder im Discounter. Und am Anfang hat mich das sehr gestört und da haben wir auch viele Dinge probiert, sehr radikal zu machen, auf Plastik im Haushalt zu verzichten und solche Sachen. Aber mir geht es nicht um Radikalität, sondern auch um was Lebbares. Und das war eben das, was ich auch mit dem Austarieren sagte. Es bringt ja nichts, wenn ich meine Ansprüche Gott weiß wohin hänge, aber die halt täglich nicht realisieren kann und mich dann damit konfrontiert sehe, meinen eigenen hehren Zielen nicht zu genügen. Und was mache ich dann? Hänge ich das dann alles wieder an den Nagel und sage, okay, ich kann nicht so ethisch vertretbar mich ernähren, wie ich das wünsche. Deswegen gehe ich jetzt wieder zum Discounter oder streue ich mir ständig Asche übers Haupt, wenn ich mich dann doch wieder dabei erwische, dass ich mal eben an der Tankstelle doch einen Schokoriegel mitnehme oder wie soll das funktionieren? Und da ist halt mein Wunsch, mit dem Verein ein Szenario zu haben, wo man halt probiert, das zu tun, was man tun kann, auch mal auszutarieren, wie weit man gehen kann, aber eben damit zufrieden sein, wenn man sich Mühe gegeben hat und sich permanent in Frage stellt und permanent fortentwickeln möchte, dass das halt so das ist, was man machen kann.
Ja, Christoph, ich denke, das war soweit auch ein gutes Schlusswort. Habt ihr eine Homepage, wo man noch weitere Informationen über euch und Kontaktaufnahme finden kann?
Jawohl, das ist www.ngnev.de und das Schönste wäre, einfach mal den Kontakt aufzunehmen. Da ist eine Telefonnummer, da ist auch eine E-Mail-Adresse und ich denke mal, einfach mal mitmachen ist, glaube ich, das Beste, um den Verein mal zu erfahren.
Okay, ja, vielen herzlichen Dank, Christoph.
Ja, ich danke dir.
Oder haben wir noch irgendwas Wesentliches vergessen, was du noch unbedingt sagen wolltest?
Ja, das ist schwierig, weil ich denke, der Verein ist halt ein bisschen mehr als die Summe seiner Mitglieder und ich hatte jetzt die Möglichkeit, vor allem mal meine Ideen darzustellen. Die Motivationslage der einzelnen Mitglieder ist aber durchaus verschieden. Das heißt, wie ich eben schon sagte, ist das, glaube ich, ein Verein für ganz viele. Und deswegen ist, glaube ich, das Wichtigste, mal einen eigenen Eindruck zu bekommen.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.